Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wenn ihr jemand seid, der diesem Podcast schon folgt und fast jede Woche die Episoden anhört, wobei ich ehrlich sein muss, ich lade nicht immer jede Woche etwas hoch, dann herzlich willkommen und falls ihr jemand Neues seid, dann auch herzlich willkommen. Mein Name ist Alena und in diesem Podcast suche ich mir jede Woche immer ein Thema aus. Meistens hat es was mit Psychologie zu tun und dann erkläre ich euch gewisse Phänomene, Krankheiten, Verhaltensweisen oder auch Stereotypen. Ich erkläre euch, von wo es kommt, wer dahinter steckt, wie es überhaupt dazu kommt und wenn es eine Lösung dazu gibt, was die Lösung ist. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen wird. Also Leute, ihr fragt euch bestimmt, wo warst du? Hattest du nicht in der Episode davor schon gesagt, dass du sehr lange nichts gepostet hast? Ja, ihr habt recht. Ich habe wirklich sehr lange nichts gepostet. Und ich glaube, die letzte Episode habe ich teilweise sogar, das war noch in der Prüfungsphase, das waren, glaube ich, 2 Wochen vor meiner Prüfung. Das war die letzte Episode, die ich hochgeladen hatte. Und danach hatte ich Prüfungen. Und nach den Prüfungen, Leute, das ist immer so ein lustiges Ding. Kennt ihr das auch so? In der Prüfungsphase, ihr seid ja dauergestresst, weil ihr für 2, 3, 4, wenn nicht sogar 5 Prüfungen lernen müsst. Das heißt, ihr lernt die ganze Zeit. Nebenbei müsst ihr halt auch noch arbeiten und ja, das war's dann auch. Ihr lernt, arbeitet und wenn ihr dann noch Zeit habt zum Schlafen, dann schlaft ihr. Aber meistens vernachlässigen wir auch das. Dann denken wir uns immer nur, ey, wenn die Prüfungen vorbei sind, dann werde ich erstmal fett schlafen. Also ich werde erstmal richtig schlafen, 3 Tage lang, keiner wird mich aus meinem Bett rausbekommen. Und danach werde ich mein Zimmer aufräumen, ich werde richtig Großputz machen, ich werde endlich mal mit meinen Freunden rausgehen, ich werde entweder, ich weiß nicht, mehr trainieren, dann mich mal endlich wieder auf meine Ernährung fokussieren, beziehungsweise die Ernährung auch verbessern, weil in der Prüfungsphase ist, glaube ich, jeder einfach nur, es muss schnell gehen, es muss so... Es muss funktionieren, es muss schnell gehen, okay? Das Essen muss nicht qualitativ das Beste sein, es muss einfach nur funktionieren. Und wir als Menschen, als Studenten, wir müssen auch einfach nur funktionieren. Warum? Wir haben nur 5 oder 10 Minuten oder 15 Minuten Zeit, Pause und dann zack, wieder lernen. Dann wieder kurz eine Pause und dann zack, wieder lernen. Die ganze Zeit so, on the go. Dann nehmen wir natürlich auch zu und dann fühlen wir uns auch schlecht und wie schon gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, unser Leben fängt nach den Prüfungen wieder an. Und zwar so ein richtig qualitatives Leben. Wir machen dann all die Dinge, die ich davor schon aufgezählt habe. Und dann kommt dieser Tag, wo dann deine letzte Prüfung vorbei ist, okay? Dann kommt dieser Tag, dann gehst du nach Hause, legst dich in dein Bett, schläfst, ja, und das war's. Und dann machst du halt gar nichts mehr. Du kommst irgendwie zu gar nichts. Wirklich zu gar nichts. Also so ist es bei mir. Ich kann mich einfach nicht zusammenreißen. Ich fühle mich dann immer richtig unproduktiv, obwohl das ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt ist. Ich meine, es gibt kein Datum X mehr, ich bin flexibler, ich kann eigentlich so vieles machen, aber ich kriege gar nichts hin. Oder ich mache nur eine Aufgabe von dieser ganzen Liste, die ich mir vorgenommen habe und dann bin ich schon aus der Puste. Oder ich arbeite wirklich alles ab, wirklich alles, plan dann sogar auch meine ganzen Freunde zu treffen und so viele Freunde habe ich eigentlich gar nicht. Und am Ende merke ich dann, dass ich nach den Prüfungen oder nach der Prüfungsphase noch mehr gestresst bin als in der Prüfungsphase. Warum? Weil ich mir denke, das muss ich erledigen, das muss ich erledigen, das muss ich erledigen, hier muss ich hingehen, da muss ich das tun, ich muss die Person sehen, boah, die Freundin habe ich zuletzt vor 2 Monaten gesehen und die vor 6 und dann dies und dann das. Und in diesen Momenten kommen dann, also es passieren dann immer so die komischsten Sachen. Bei mir ist es halt so, ich will das jetzt nicht als Ausrede benutzen, aber nach meinen Prüfungen hat mein Vater sich dann einfach dazu entschlossen, bei uns zu Hause irgendwie wieder eine Baustelle zu machen. Beziehungsweise bei mir im Zimmer, das Zimmer von mir und meiner Schwester, wir teilen uns ein Zimmer. Er wollte die Wände neu streichen und dann auch noch den Laminatboden. Also der wollte es dann erneuern. Und eigentlich macht er sowas immer im Winter, weil er im Winter immer so 2, 3 Wochen Urlaub hat. Aber nein, diesmal hat er es nicht gemacht, weil ich mich immer beschwert habe, weil es war genau in der Prüfungsphase. Ich habe immer gesagt, warum machst du das immer in der Prüfungsphase? Genau dann, wenn ich Ruhe brauche, kommst du mit der Bohrmaschine oder was weiß ich was an. Und diesmal war er so nett und lieb und hat es nicht in der Prüfungsphase gemacht, sondern danach. Aber dann hat es mir halt auch nicht gepasst, weil ich mir so dachte, das ist gerade das Letzte, was ich brauche. Naja. Und ich habe dann auf Instagram auch eine Umfrage gestartet. By the way, falls ihr mir da nicht folgt, dann würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir dort folgen würdet. Der Podcast-Account heißt alenas.blooming.mind. Der ist unten nochmal verlinkt, da könnt ihr draufklicken. Ja, würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr dem Instagram-Account und natürlich diesem Podcast folgen würdet, je nachdem, ob ihr mir hier auf Apple Podcast zuhört, Spotify zuhört oder wo auch immer. Ja, und in dieser Umfrage habe ich euch gefragt, ob ihr dasselbe Problem habt. Ich habe gewisse Fragen gestellt, und zwar folgendes. Frage Nummer 1. Fühlst du dich in der Prüfungsphase träge? Nimmst du dir viele Dinge vor, die du nach den Prüfungen machen möchtest? Fühlst du dich nach den Prüfungen lost? Also hast du so ein Gefühl von Leere? Und die Mehrheit hat mit Ja abgestimmt. Also die Mehrheit hat mir gesagt, ja, Alena, das, was du sagst, stimmt. Also irgendwie fühle ich mich auch nach den Prüfungen immer viel mehr müde als davor oder währenddessen. Und manche haben auch gesagt, dass sie direkt krank werden nach den Prüfungen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn ich nicht die Einzige bin, die so tickt und es viele andere ja auch so sehen, dann muss dahinter ja etwas stecken. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, 3 Wochen lang. Warum? Weil ich ja selber in dieser Phase war. Und eine kleine Anekdote hier am Rande. Ich habe einer Freundin gesagt, hey, ich muss diese Woche wirklich den Podcast jetzt endlich, ich muss mich echt mal zusammenreißen, mich mal wirklich dran setzen, das Skript schreiben, aufnehmen, dies, das. Und dann hat die Freundin gesagt, also die wusste schon, was das Thema war. Und sie hat gesagt, Alena, du schreibst nicht nur einen Podcast, also oder du filmst, du nimmst nicht nur einen Podcast über dieses Thema auf, du fühlst dieses Thema richtig. Und lange Rede, kurzer Sinn, in dieser Episode geht es um die Post-Exam-Psychology, also dieses so, warum die Prüfungsphase uns fauler macht oder diese ganze Prokrastination, die nach den Prüfungen kommt. Und das kann man halt nicht nur auf die Uni beziehen, so meine ich es nicht, bei mir halt schon, weil ich halt studiere. Es geht hier einfach nur um eine Phase, die sehr, sehr viel Arbeit benötigt und auch verlangt und man diese Arbeit rein investiert und sich denkt, okay, nach diesem Tag X wird alles besser, aber es wird irgendwie nichts besser. Noch eine kleine Side Note, diese Episode wird ein wenig, aber auch wirklich ein wenig, biologischer sein und auch allgemein mehr faktenbasiert sein. Ich weiß, es kann ein bisschen anstrengend sein, aber ich versuche es wirklich so einfach wie nur möglich zu halten, so wissensreich wie nur möglich, aber nicht so anstrengend zu halten. Wie schon davor gesagt, habe ich mich mit den ganzen Symptomen beschäftigt und da bin ich auf folgenden Begriff gestoßen. Post-Exam Blues. Im Jahr 2010 hat die australische Neurologin und ehemalige Psychiaterin Dr. Samantha Liu, also ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, einen Artikel veröffentlicht, in dem sie erstmalig von dem Begriff Post-Exam Blues gesprochen hatte. Sie hat den Begriff folgendermaßen beschrieben. Es ist ein Zustand von Gefühlslosigkeit, Motivationslosigkeit, Konzentrationsschwäche, Langeweile und Schlafproblem nach den Prüfungen. Sie hat gemeint, dass es verschiedene Perspektiven gibt und auch Arten und Weisen gibt, dieses Phänomen zu erklären. Zum einen gibt es die biologische Perspektive. In der meint sie, dass es dazu kommt, dass die Studenten diese Gefühle haben oder diese Symptome aufweisen, weil plötzlich Hormone wie zum Beispiel Cortisol oder Adrenalin sinken. Und zwar nicht nur normal, sondern drastisch sinken. Und jetzt kommen wir zum theoretischen Teil. Wie kommt es überhaupt dazu, dass diese Hormone sinken? Oder was haben diese Hormone eigentlich mit dem Lernprozess oder mit der Nachprüfungszeit eigentlich zu tun? Ich erkläre euch das mal so. Der Lernprozess im allgemeinen Sinne verändert die Gehirnstruktur. Denn wenn man etwas lernen möchte, etwas Neues lernen möchte, dann muss man erstmal neue Nervenbahnen im Gehirn bilden. Das heißt, von außen muss ein Reiz kommen, zum Beispiel dieses Ich will das jetzt lernen, dann werden Sinneszellen aktiviert, und zwar die, die wir benötigen, um dieses etwas zu lernen. Diese Sinneszellen lösen dann die Aktivierung von Synapsen aus und über die Synapsen werden dann Informationen von der einen Nervenzelle zur anderen Nervenzelle transportiert. Und dann entsteht eine Nervenlaufbahn oder eine Nervenbahn. Der Muscle Memory Effekt spielt auch eine große Rolle. Leute, ich weiß, sehr, sehr theoretisch, aber stay with me, es ist wirklich interessant. Der Muscle Memory Effekt besagt, dass jeder Muskel jede Reize, die er aufnimmt, dass er sie sich merkt. Und je öfter man diese wiederholt, desto mehr gewöhnt sich dieser Muskel an diesen Reiz. Und so entstehen dann immer neue Grenzen. Das ist auch im Krafttraining zum Beispiel so. Gehen wir davon aus, ihr wollt den perfekten Wurf im Basketball lernen. Um den perfekten Wurf überhaupt lernen zu können, beziehungsweise beherrschen zu können, braucht ihr erstmal die Nervenbahn dafür. Das heißt, als allererstes muss von außen ein Reiz kommen. Dieser Reiz muss dann die Sinneszellen aktivieren, die man braucht, um den Ball zu werfen. Die Sinneszellen lösen dann die Aktivierung von Synapsen aus und über die Synapsen werden Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle übertragen. Und so entsteht dann die erstmalige Laufbahn, die man braucht, um einen Basketball zu werfen. Sprich, die Synapsen aktivieren dann weitere Reize in den Muskeln, die man braucht, um einen Basketball überhaupt zu werfen. Und dann entsteht der erstmalige Wurf. Aber der erstmalige Wurf ist natürlich nicht der perfekte Wurf. Und was war unser Ziel? Wir wollten den perfekten Wurf mit einer Trefferquote von, sagen wir, 90% erlernen. Was machen wir? Wir müssen die Nervenbahn, die wir ja jetzt zum allerersten Mal kreiert haben, die man braucht, um einen Ball zu werfen, stärken. Und wie machen wir das? Durch Wiederholung. Und hier kommt dann der Muscle Memory Effekt mit ins Spiel. Das heißt, je öfter du den Wurf wiederholst, je öfter du ihn wiederholst, desto öfter wird die Nervenbahn aktiviert und desto öfter denkt sich dein Körper und dein Gehirn, ah, das ist eine wichtige Nervenbahn, die benutzen wir die ganze Zeit. Das heißt, wir müssen sie stärken. Und dann werden innerhalb der Nervenbahnen die Nervenzellen bzw. die Informationen, die ja von Synapsen zu Synapsen weiter übertragen werden, viel, viel schneller übertragen. Am Anfang konnte zum Beispiel, ich rate jetzt irgendeine Zahl, am Anfang, wo man die Nervenbahn noch das allererste Mal gebildet hat, dann konnten nur 5 Nervenzellen von A nach B. Dann werden aus 5 Nervenzellen 10 und aus 10 werden 20 und aus 20 werden 30 und aus 30 werden 40 und so weiter. Das heißt, je stärker die Nervenbahn wird, desto schneller werden die Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle übertragen und umso automatischer wird dann der Wurf. Und das nennt man dann synaptische Plastizität. Diese Automatisierung, die durch diesen ganzen Prozess entsteht. Man kann sich das auch so ein bisschen wie ein Reflex vorstellen. Bei einem Reflex denkt man ja nicht darüber nach, sondern es passiert einfach. Warum? Es ist etwas, das kannst du dir nicht ganz erklären und du denkst auch nicht wirklich darüber nach, du machst es einfach. Warum? Weil von außen ein Reiz kommt. Und dann bewegt sich dein Körper dementsprechend. Sagen wir, es gibt doch immer diesen Test, den Ärzte immer machen, sie nehmen ja so einen kleinen, ich weiß nicht, ist das ein kleiner Hammer? Die klopfen ja dann auf dein Knie. Und dann, wenn deine Reflexe halt gut sind, dann kickst du automatisch. Du kannst es dir selber nicht erklären, wann du das gelernt hast, wie du es gelernt hast, aber du weißt, es ist da und es funktioniert. Und das war jetzt der normale Lernprozess. Aber wenn wir jetzt von den Prüfungen ausgehen oder wenn wir jetzt bei dem Basketballbeispiel bleiben, wenn du alleine auf dem Spielfeld bist oder wenn du alleine in deinem Zimmer bist und Altklausuren lernst, dann ist alles cool, dann bist du nicht gestresst. Aber wenn du in der Prüfungsphase bist oder wenn du weißt, dass du in einer Woche ein Spiel hast, dann bist du gestresst, weil du weißt, okay, es kommt ein Tag X und hier kommt Stress ins Spiel. Was ist eigentlich Stress? Unter Stress versteht man die starke Beanspruchung eines Organismus, die durch innere oder äußere Reize ausgelöst wird. Diese als Stresssensoren bezeichneten Reize stören das innere Gleichgewicht des Organismus und erfordern von ihm eine Anpassungsreaktion. Sprich, es ist etwas Fremdes für jeden von uns. Beziehungsweise es ist etwas, es sind Geschehnisse, die uns passieren und wir müssen relativ schnell darauf reagieren. Und es gibt nicht nur eine Art von Stress, sondern zwei Arten von Stress. Zum einen gibt es den positiven Stress, das ist der Eustress, der ist relativ kurzfristig und wird als Herausforderung empfunden und dient als aktives Gestalten des Handelns. Das heißt, es ist etwas, was wir zum Beispiel lernen müssen, aber am Ende des Tages sind wir glücklich darüber, dass es eigentlich passiert ist. Also es sorgt jetzt nicht für Unruhe. Und dann gibt es den negativen Stress, auch Distress genannt. Der Distress beschreibt einen eher unangenehmen Zustand, bei dem es der Person nicht vollständig gelingt, die Situation zu bewältigen. Und der Distress ruft in Menschen auch Angst und Hilflosigkeit hervor. Um das mal ein bisschen besser zu verdeutlichen, ich persönlich habe für mich folgende Beispiele ausgesucht. Für mich wäre Eustress jetzt etwas wie eine neue Übung zu lernen im Fitnessstudio oder allgemein zum Sport zu gehen. Am Anfang habe ich gar keine Lust, wirklich gar keine Lust. Dann gehe ich zum Sport und während ich dort bin, vergesse ich schon, dass ich gar keine Lust mehr hatte, dorthin zu gehen. Und wenn ich wieder zu Hause bin, dann bin ich glücklich. Und wir wissen alle, dass wenn du Sport machst, werden in deinem Körper Endorphine, also die Glückshormone, die werden ja auch ausgeschüttet. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass du glücklich bist. Aber am Ende des Tages, auch wenn ich einen sehr, sehr stressigen Tag hatte und mir denke, ey, auf mein Training habe ich heute echt gar keine Lust. Am Ende ziehe ich mich um, gehe doch hin. Vielleicht stresst es mich auch und engt es mich auch ein, weil ich zum Beispiel nur eine Stunde Zeit habe, weil ich danach wieder irgendwo hingehen muss. Aber am Ende des Tages bin ich glücklich, dass das überhaupt passiert ist. Wohingegen der Distress etwas ist wie eine Prüfung. Ich lerne für die Prüfung, ich lerne und lerne und lerne und wenn ich dann in der Prüfung drin bin, dann bin ich nochmal anders gestresst, weil ich weiß, ey, ich habe nur noch 60 Minuten oder ich habe nur 60 Minuten, ich muss diese Prüfung jetzt bestehen oder ich muss halt eine gute Note bekommen oder ich muss allgemein eine gewisse Punktzahl erreichen, damit ich überhaupt bestehe. Und dann bin ich komplett gestresst und dann habe ich auch Angst und dann habe ich einen Blackout und dann fühle ich mich komplett lost. Und dann bin ich einfach weg. Und der Grund, warum wir jetzt hier über Stress reden, ist es wichtig, denn Stress sorgt dafür, dass in unserem Körper überhaupt Hormone wie zum Beispiel Cortisol oder Adrenalin innerhalb einer großen Menge einfach in unserem Körper ausgeschüttet oder beziehungsweise aktiviert werden. Und deshalb habe ich mich auch ein bisschen mit der Stressforschung auseinandergesetzt. Und in der Stressforschung ist es so, die basiert einmal auf dem biologischen Erklärungsmodell vom Mediziner Hans Selye, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, und andererseits auf dem psychologischen Stressbewältigungsmodell des Psychologen Richard Lazarus. In dieser Episode beschäftigen wir uns nur mit dem biologischen Erklärungsmodell, da wir erfahren wollen, warum nach den Prüfungen in dem Körper überhaupt Hormone wie zum Beispiel Cortisol und Adrenalin drastisch sinken. Ich glaube, wir haben alle schon mal von dem Begriff Fight or Flight Mode gehört. Und das ist ganz wichtig, denn aus der biologischen Perspektive sind Stressreaktionen nichts anderes als gewisse Aktivierungsmuster, die in dem Körper ablaufen und auch aktiviert werden, wenn gewisse Reize von außen kommen. Das heißt, wenn der Mensch in einer Stresssituation ist, dann hat er aus Reflex folgende ablaufende Aktivierungsmuster in seinem Körper. Entweder Fight, also Kampfaktion, oder Flight, also Fluchtreaktion zur Verfügung. Sprich, entweder stellst du dich dem, was dir gerade Stress sorgt, oder du flüchtest davon. Und sobald dieser Stress einmal kommt, sobald dieser Reiz kommt, dann werden im Körper vermehrt Stresshormone wie zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und auch weitere ausgeschüttet. Und diese Hormone sorgen dafür, dass deine Herzfrequenz und dein Blutdruck zum Beispiel steigen und deine Atmung sich automatisch beschleunigt. Das sorgt nicht nur dafür, dass du gestresst bist, sondern auch dein Körper ist dann gestresst. Denn dein Körper wird dann versuchen, aus den Energiespeichern von deinen Lebern oder aus deinen Muskeln oder auch den sonstigen Fettgeweben, die du einfach in deinem Körper hast, Glucose, also Zucker, freizusetzen. Und die Funktionen, die dein Körper jetzt in dem Moment nicht zum Überleben braucht, all die Funktionen werden automatisch in Klammern ausgeschaltet. Und die Funktionen, die du fürs Überleben brauchst, nur die werden aktiv bleiben. Es ist dann sowas wie ein Energiesparmodus. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Wieso auch immer. Frag nicht wieso. Du bist auf einer Safari-Reise und die haben dich dort liegen lassen. Okay? Die haben dich dort vergessen. Dann hast du Angst. Plötzlich guckst du, ein Löwe ist in der Entfernung. Okay? Und er sieht dich und du siehst ihn. Ja, was machst du da? Er rennt auf dich zu. Was machst du da? Entweder rennst du auch in Richtung des Löwen, aber ich weiß nicht, ob dir das wirklich viel bringt. Oder du rennst weg. Und ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass die erste Reaktion von allen hier natürlich das Wegrennen ist. Ob wir jetzt irgendwie überleben oder nicht, keine Ahnung. Das kann ich so jetzt nicht sagen. Es kommt wirklich, ich wollte gerade sagen, es kommt darauf an, wie schnell du bist. Aber seien wir ehrlich, keiner von uns ist schneller als ein Löwe. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Du rennst einfach drauf los, das ist deine erste Reaktion, du denkst nicht mal großartig darüber nach. Und das sind auch teilweise unsere Instinkte, weil Instinkte, die werden ja auch teilweise genetisch weiter veranlagt. Wir Menschen, die Reflexe, die wir haben, also wir werden ja damit geboren, ja, aber von irgendwo müssen die ja kommen. Und es kommt halt von damals, von der Steinzeit. Ein anderes Beispiel, warum ist es so, dass wir Menschen, sobald wir anfangen wollen abzunehmen, warum es uns schwieriger fällt am Anfang. Natürlich gibt es die einen oder anderen, die nehmen leichter ab oder schwieriger. Es ist jetzt nicht, darauf kommt es nicht an. Am Ende des Tages findet dein Körper es nicht gut, wenn du abnimmst. Warum? Damals in der Steinzeit, da hast du wirklich, du musstest in Klammern Fett sein, weil Fett hat dafür gesorgt, dass dein Körper überhaupt warm gehalten wird. Ob das jetzt wirklich die richtige Quelle ist oder so, sei jetzt mal so dahergestellt. Natürlich wissen wir, dass Fett eher einfacher für den Körper ist, anstatt Muskeln. Das ist sowas wie ein Luxusgut für den Körper, aber hier geht es nicht darum. Sondern, sobald du abgenommen hast, damals hieß das, also wenn du kein Essen mehr hattest, weil du irgendwie nicht mehr jagen konntest oder es gab aber nichts mehr zu jagen, dann hattest du nichts zu essen, dann hast du abgenommen und es war dann Hunger, es war dann so eine, auch eine Notsituation. Und deshalb mag der Körper das gar nicht, wenn man abnimmt, weil er sich denkt, oh mein Gott, dieses Gefühl kenne ich, ich bekomme weniger Essen, warum draußen ist irgendeine Hungersnot? Obwohl, nein, da ist keine Hungersnot, du willst einfach nur abnehmen, aber dein Körper mag das nicht. Und deshalb hält dein Körper dann mit Absicht noch viel, viel mehr an den Fettreserven. Oder dein Körper geht auf einen Energiesparmodus. Das heißt, du bist dann müde, du bist dann träge, dir ist auch kalt. Leute, die einen relativ geringen Fettanteil haben, Bodybuilder zum Beispiel, und zwar die es halt wirklich professionell machen. Ich rede hier von Männern, die einen Körperfettanteil von 7-8% haben. Bei Frauen, ich glaube ab 20 oder 19%. Bei Frauen ist ja allgemein ein bisschen mehr. Bei 20 oder 19% bist du schon gut dabei. Aber wenn du zum Beispiel unter 19% bist, dann bist du als Frau schon ein bisschen kritisch. Das ist für dich dann auch nicht gut, weil dann geht dein Körper auf Energiesparmodus. Bei Frauen ist es dann auch so, dass teilweise die Periode dann entfällt. Und das ist ja auch eigentlich nichts Gutes. Und es kommt alles davon, dass der Körper sich gestresst fühlt. Und der fachliche Begriff, beziehungsweise die fachliche Erklärung, ist das allgemeine Adaptationssyndrom. Und zwar hat das Adaptationssyndrom drei Phasen. Die erste Phase ist die Alarmreaktion. Diese sorgt dafür, wie schon gesagt, dass du direkt aktiv bist, dass du erstmal erschrocken bist und dann führt diese Alarmreaktion zu einer raschen Bereitstellung von Energiereserven. Das heißt, der Organismus gerät in dem Moment in einen Zustand von erhöhter Aktivität und Leistungsbereitschaft. Dieses Run, also direkt Run, du musst jetzt los. Die zweite Phase ist die Widerstands- bzw. Resistenzphase. Und diese dient zur Wiederherstellung des Gleichgewichts. Der Organismus versucht dort durch die Beseitigung von Stresssensoren oder auch von den Reizen, die dafür sorgen, dass du überhaupt gestresst bist, versucht es halt durch die Beseitigung von diesen Stresssensoren oder die Anpassung von anhaltenden Stressbedingungen, das hohe Aktivitätsniveau zu reduzieren. Sagen wir, du bist ja gerannt und dann hast du irgendwie eine Höhle gefunden und dann gehst du in die Höhle rein, dann atmest du natürlich richtig krass, weil du atmest so die ganze Zeit, aber dann irgendwann kommst du zur Ruhe, irgendwann sinkt dein Puls, irgendwann pendelt sich das ein. Das wäre zum Beispiel die Widerstands- bzw. Resistenzphase. Oder wenn wir zurück zum Abnehmbeispiel gehen, das ist dann die Phase, wo dein Körper sich denkt, okay, wir bekommen jetzt über einen längeren Zeitraum nicht mehr so viel wie davor. Das heißt, ich passe mich jetzt einfach an. Sprich, wenn ich nur 1500 Kalorien bekomme, dann werde ich einfach auf den Energiesparmodus gehen. Ich werde dafür sorgen, dass die Körpertemperatur ein bisschen sinkt, das heißt, dass der Mensch ein bisschen mehr friert. Ich werde dafür sorgen, dass der Mensch schneller müde wird, beziehungsweise dass nicht so viele Muskeln überhaupt beansprucht werden. Warum? Weil ich bekomme ja nur wenig. Das heißt, der Körper passt sich dann an die Kalorien, die von außen kommen, er passt sich daran an. Und die Widerstandsphase, die kann ja nur logischerweise für einen begrenzten Zeitraum aufrechterhalten werden. Sprich, wenn der Organismus ständig in einer Phase von erhöhter Aktivität ist, ohne dass er irgendwann zur Erholung kommt, kann es am Ende des Tages zu schwerwiegenden Langzeitschäden kommen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Herzinfarkt, Diabetes oder sogar Störung der Sinnesorgane. Warum? Weil der Körper das auf langer Basis nicht mehr mitmacht. Das heißt, wenn du dich auf einer längeren Basis so verhältst, dass du immer in dieser Stresssituation bist, dann wird das am Ende des Tages Folgen für dich haben. Es kann sogar dazu führen, dass du Depressionen hast oder dass du Schlafstörungen bekommst. Und ich glaube, ich habe ja davor gesagt, dass viele sogar sagen, dass sie krank werden direkt nach den Prüfungen. Das liegt daran, dass du zum einen, wie schon gesagt, die ganze Zeit unter Stress stehst, weil ja dieser Tag X da ist. Zum anderen achtest du nicht wirklich auf deine Ernährung. Du isst einfach irgendwie irgendwas. Dann Schlafprobleme haben wir, glaube ich, alle, weil wir ja gestresst sind und weil wir nur eine begrenzte Zeit haben und wir denken uns, ey, okay, ich werde jetzt innerhalb von 2 Wochen den Stoff von den letzten 6 Monaten machen, so, was auch richtig schwachsinnig ist, aber egal. Das heißt, du grenzt von jedem Lebensbereich grenzt du dich ein. Du hast keine sozialen Kontakte mehr, du hast keinen gescheiten Schlaf mehr, du ernährst dich nicht mehr gesund, du bist die ganze Zeit gestresst. Alles in allem ist das eine Dauerbelastung. Das wird dafür sorgen, dass dein Immunsystem geschwächt ist und viel, viel anfälliger ist für Infekte oder andere Erkrankungen. Das heißt, es macht nur Sinn, dass du krank wirst nach den Prüfungen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Innerhalb der Prüfungen oder der Prüfungsphase sind wir die ganze Zeit in einem Kampf, die ganze Zeit in einem Kampf. Und wir haben, wie ich davor schon gesagt habe, wir haben keine Zeit für irgendeine Erholung. Sodass, wenn dann irgendwann mal die Zeit für die Erholung kommt, dann sind wir richtig geschwächt. Und ich habe ja davor gesagt, dass das sogar dafür sorgen kann, dass du Depressionen hast. Und ich bin ehrlich mit dir, ich bin jetzt nicht in der Lage dazu zu sagen, du hast Depressionen, du hast keine Depressionen. Nein, ich meine, wer bin ich denn schon? Aber hier kommt es halt echt drauf an, zu unterscheiden zwischen Depression haben und nur eine Phase traurig zu sein oder etwas deprimiert zu sein. Wir müssen halt echt aufpassen, weil das ist am Ende des Tages Depression, das ist halt wirklich eine Krankheit. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn jeder Zweite sagt, ich habe Depression, ich habe Depression, aber er meint damit eigentlich nicht wirklich die Krankheit, sondern einfach nur, also was heißt einfach nur eine Phase, in der es ihm schlecht ging, in der er wirklich mal traurig war. Wenn jeder das Wort benutzt, dann wird das am Ende nicht mehr ernst genommen und dann kann man das nicht mehr unterscheiden. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, Leute, ich will echt nicht zu sehr in diese Hulu-Lulu-Schiene gehen, aber das, was aus deinem Mund rauskommt, dein Gehirn kann das nicht unterscheiden von Realität und Illusion. Also passt wirklich auf, welche Worte ihr benutzt. Aber nichtsdestotrotz kann es sein, dass jeder von uns mal depressive Phasen hat. Und dann, meine lieben Leute, reden wir von einer Entlastungsdepression. Denn die Entlastungsdepression ist eine Form von Depression, beziehungsweise eine abgeschwächte Form von einer Depression, die nach der Beendigung von schweren körperlichen oder psychischen Belastungen auftritt. Und jetzt denkt ihr euch so, also ich habe zumindest so gedacht. Und weil ich nicht schon genug Fachbegriffe hier um mich geschmissen habe und ich will natürlich ein bisschen kluger rüberkommen, sage ich noch etwas. Die Entlastungsdepression zählt zu den endogenen Zyklothymenstörungen, auch Belastungsstörungen genannt. Beziehungsweise die Zyklothymenstörung ist eine leichte Form von einer affektiven Störung. Noch ein Fachbegriff. Die affektive Störung, Leute, das sind eigentlich depressive Episoden oder bipolare Störungen. Aber es ist ja nicht eine affektive Störung, sondern eine leichte Form. Das heißt, eine abgeschwächte Form. Sprich, es ist komplett normal, dass du nach einer Prüfungsphase oder nach irgendeiner Phase, wo es dir einfach psychisch oder physisch sehr, sehr schlimm ging, beziehungsweise wo du sehr, sehr viel Energie investieren musstest, dass du danach einfach nichts mehr kannst, beziehungsweise keine Lust mehr auf etwas hast. Und das meinte auch Samantha Lou am Anfang von ihrer Studie. Was haben wir ganz am Anfang gesagt, beziehungsweise was habe ich in ihrer Studie gesagt? Der Grund oder einer der Gründe, warum sich Studenten nach den Prüfungen so hilflos, motivationslos fühlen, hoffnungslos fühlen oder warum sie so kraftlos einfach sind und auch viel mehr dazu neigen, krank zu werden, ist einfach der, dass du vor den Prüfungen einfach auf einem komplett normalen Level bist, was Stress angeht. Dann kommen die Prüfungen immer näher und näher und näher. Das heißt, das Datum X rückt immer näher und näher und näher. Das heißt, dein Stresspegel steigt drastisch hoch. Und das über einen längeren Zeitraum. Ein Monat, zwei Monate oder auch drei Monate. Es kommt immer darauf an, wie lang du dich auf die Prüfung vorbereitet hast oder beziehungsweise wie kurzfristig du angefangen hast, dafür zu lernen. Und wenn du das dann ein Monat oder zwei Monate oder eben drei Monate lang durchziehst, also die ganze Zeit auf Hochtouren bist, dann ist es so, dass dein Körper ja dieses Stresshormon oder die Stresshormone Adrenalin oder Cortisol auf Hochtouren einfach produziert und ausschüttet. Das heißt, du bist die ganze Zeit so go, 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 go. Und du hast auch wirklich keine Zeit für Pausen oder so. Dann, wenn die Prüfungen vorbei sind, ist das ja alles vorbei. Das heißt, dein Stresspegel ist bei null. Cortisol ist bei null, Adrenalin ist bei null, so wuff. Und weil du ja davor die ganze Energie, die du hast, darin investiert hast, so 100% gegeben hast, hast du dann am Ende gar nichts mehr in deinem Reservetank. Und das erklärt dann auch, warum du dich danach so erschöpft fühlst. Stichwort erschöpft. Sie hat später auch gesagt, dass ein weiterer Grund der sein kann, dass man vor den Prüfungen noch ein Ziel hatte. Sprich, man hatte noch so einen Grund irgendwie zu lernen oder auch allgemein. Ich will jetzt nicht sagen, man hatte einen Grund aufzustehen, weil ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber wenn jetzt mein Studium oder eine Prüfung der Grund dafür wäre, warum ich überhaupt lebe, das ist schon ein bisschen traurig und ein bisschen zu extrem. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr hattet irgendeinen Grund, irgendeine Performance zu leisten, irgendwie zu lernen, irgendwie irgendwas zu machen. So, versteht ihr, was ich meine? Und wenn dieser Tag dann vorbei ist, dann ist es vorbei. Ich glaube, wir kennen es alle. Wir denken uns immer so, wenn dieser Tag X kommt, dann wird alles besser. Und dann kommt dieser Tag X und dann denkt ihr euch so, Nettie, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? So, also so komplett so, ist einfach, okay, nein, der war schlecht. Der war komplett schlecht. Egal, ich lasse den trotzdem drin. So, es ist dann einfach nicht das, was du dir erhofft hattest. Dann hast du auch kein Ziel mehr und egal wie sehr Menschen sagen, lebe dein Leben, mach was du willst, hör auf dich und was weiß ich so, mach mal einen Tag gar nichts und so. Ja, am Ende des Tages sind wir Menschen, wir wollen etwas machen, wir wollen irgendwie etwas produzieren, wir wollen irgendwie etwas erschaffen, wir wollen irgendwie einen Mehrwert haben, beziehungsweise einen Grund dafür haben, warum wir überhaupt hier sind. Und wenn der Grund nicht mehr da ist oder wenn einer der Gründe weg ist, dann ist es schon traurig. Weil dann haben wir nicht mehr diese eine Stimme in unserem Kopf, die sagt, los, noch eine Altklausur oder komm, noch ein Kilometer schaffst du oder komm, noch eine Minute kannst du oder komm, noch eine Wiederholung schaffst du. Wenn diese Stimme weg ist, dann fühlen wir uns echt ein bisschen leer. Und zu guter Letzt möchte ich noch ein paar Tipps geben, was man dagegen machen kann, beziehungsweise wie man, ich möchte nicht sagen, wie man schnell aus dieser Phase rauskommt, denn am Ende des Tages ist es so, es ist eine Erholungsphase. Jeder Mensch ist anders, der eine erholt sich ein bisschen schneller, der andere ein bisschen länger und es ist auch alles komplett normal. Aber was ich euch sagen möchte, ist Folgendes. Das sage ich meinen Freunden auch immer ganz oft. Was wir Studenten immer haben, ist, wenn wir in der Prüfungsphase sind oder wenn eine Prüfung bevorsteht, dann legen wir wirklich diese Prüfung und die Uni allgemein in den Mittelpunkt von unserem Leben. Und das dürfen wir nicht machen, denn am Ende des Tages ist das wie ein Stuhl. Ein Stuhl mit nur einem Bein ist niemals stabil. Du brauchst vier Beine, damit ein Stuhl wirklich stabil ist. Das heißt, du brauchst wirklich, ich will jetzt nicht sagen Achtsamkeitsübungen, meditiere und Journaling und dies und das. Ja, kannst du wirklich machen, wenn's dir hilft. Aber ich bin ehrlich mit euch, wenn ich immer so jeden Morgen aufstehe und journale und rede und lese und Sport und dies und das, dann merke ich, dass ich so viele Sachen außenrum mache und das lenkt mich dann auch voll ab. So, es muss eine Sache sein, maximal zwei Sachen, die mich dann irgendwie so ein bisschen in meinen Zen-Mode bringen oder die mir dabei helfen, ein bisschen ruhiger zu sein. Weil am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich die ganze Zeit nur Uni in meinem Kopf habe, den ganzen Tag und das über 1, 2 oder 3 Monate lang, dann bin ich nicht glücklich, weil ja, okay, mein Studium ist ganz gut, ja, darüber kann man sich streiten, aber am Ende des Tages lebe ich nicht für die Uni. Nein, das mache ich nicht. Ich habe noch Hobbys. Ich liebe es zum Beispiel. Ich liebe Sport, ich liebe Basketball, ich liebe es zu lesen, dieser Podcast. Ich weiß, ich bin ein bisschen inkonsistent, was das angeht, aber es macht mir wirklich Spaß und ich mache das nicht nur für euch, weil ich habe legit 8 Follower. Ah nein, warte, 9. Gestern hat eine Freundin auch abonniert. Dankeschön. Aber ich mache das viel mehr für mich, weil es mich interessiert und am Ende des Tages ist mir egal, ob mir 8 Leute zuhören oder 8 Millionen Leute zuhören. So, ich bilde mich weiter und das ist für mich auch wichtig und das möchte ich euch damit sagen. Sucht euch neben der Uni, also auch in der Prüfungsphase, sucht euch nicht zu viele Sachen, weil sonst seid ihr wieder komplett abgelenkt, aber sucht euch schon 1, 2 Sachen aus, die dann quasi eure Anker sind und an diesen haltet ihr dann fest. Stellt euch vor, ihr legt die Uni wirklich in den Mittelpunkt von eurem Leben, so macht ihn wirklich zum Kern eures Lebens und ihr gebt alles, wirklich alles und am Ende besteht ihr gar nicht. Dann habt ihr keinen Bock mehr darauf, dann hat man keine Motivation mehr, weil ihr denkt euch danach, hey, ich habe 1 Monat, 2 Monate oder 3 Monate alles gegeben und habe am Ende nicht bestanden. Ja, hätte ich ja gar nicht lernen sollen. Wäre ja viel, viel besser gewesen so. Oder versteht ihr, was ich meine? Und das ist das Ding. Ihr braucht einfach eine Balance. Denn am Ende des Tages bekommen wir die Zeit, die wir dann 2, 3 Monate in unserem Zimmer verbracht haben und nur gelernt haben, ja auch nicht wieder zurück. Und ja, im Leben zahlt sich alles aus. Aber werden wir überhaupt so lange leben? So, wisst ihr, was ich meine? So, ist jetzt richtig depressiv geworden, aber versteht ihr, was ich meine? Deshalb versucht irgendwie das Beste daraus zu machen, versucht aber auch nicht eure Ziele aus euren Augen zu verlieren, das ist auch ganz wichtig und ja, it's all about the balance, man. Geht spazieren, hört euch einen Podcast an, diesen hier vielleicht, I don't know, man, oder macht euren Sport, geht joggen, macht irgendwas und dann könnt ihr wieder lernen. Also, ja. Und was ich auch sagen muss, Leute, let's be honest, wir tun immer so, als würden wir richtig viel lernen, aber wir lernen gar nicht viel. Denn stellt euch mal vor, ein Student, wir haben hier einen Student, den Paul, der lernt von Anfang an, okay? Der lernt konsequent 5 Monate lang, okay? 5 mal 30, okay, warum muss ich das rechnen? Sind 150 Tage. Der lernt jeden Tag, sagen wir, 5 Stunden, okay? Ja, okay, nein, sagen wir, es gibt auch Feiertage, dies, das. Okay, sagen wir, 125 Tage lernt er, okay? 125 Tage mal 5. Das sind 625 Stunden, die er mit dem Lernen, ich meine produktives Lernen, verbracht hat. 625. Und dann kommt eine Alena, die halt 4 Monate lang chillt und dann 1 Monat, das heißt 30 Tage lang, A5 Stunden lernt. Das sind 150 Stunden. Das ist nicht mal die Hälfte von dem, was unser Paul hier gelernt hat. Und dann besteht Alena die Prüfung nicht und fragt sich, hä, warum habe ich dann den letzten Monat damit verbracht, überhaupt zu lernen? Hätte ich ja gar nicht lernen sollen. Ja, Alena, so funktioniert das Spiel nicht. Das möchte ich auch sagen. Wir denken mal, dass wir übelst viel lernen. Nein, wir lernen einfach nur diesen einen Monat richtig viel. Und wenn wir am Ende das Ergebnis nicht bekommen, das wir wollen, dann sind wir traurig. Aber eigentlich, wenn du mal irgendwie so die Rechnung dahinter anschaust, haben wir ja gerade gemacht, 625 Stunden auf der einen Seite und 150 auf der anderen Seite. Also das ist eine hohe Differenz. Und dann macht auch das Ergebnis Sinn. Sprich, ich finde es lustig, dass ich sagen muss, weil ich immer noch damit struggle, aber fangt frühzeitig an zu lernen. Vergisst nicht zu planen. Planen ist wirklich das A und O. Und mit dem Planen ist nicht mal die Hälfte der Arbeit getan, sondern ihr müsst das auch umsetzen können, okay? Ihr müsst das auch umsetzen können. Und das ist das Wichtige hier. Wenn die umsetzt, ihr könnt so viel planen, wie ihr wollt. Wenn ihr das nicht umsetzt, dann bringt euch das gar nichts. Also Leute, wir fassen nochmal zusammen. Sich nach den Prüfungen komplett motivationslos, hoffnungslos, antriebslos zu fühlen, ist komplett normal, weil wir aus einer stressigen Phase gerade rausgekommen sind. Das heißt, wir haben die ganze Energie, die wir in uns hatten, plus die Reserven komplett verbraucht. Und das ist dann normal, dass wir danach nichts mehr machen können. Auch wenn wir es machen wollen, dass wir nichts mehr wirklich machen können. Das ist komplett normal. Wir brauchen erstmal Erholung. Nachdem wir uns erholt haben, können wir dann wieder anfangen und keep it basic. Also fangt mit einfachen Sachen an. Versucht nicht wieder dann irgendwie eure perfekte Routine oder so hinterher zu streben, weil Perfektionismus gibt's nicht. Glaubt mir, ich bin ein Mensch, ich liebe Perfektionismus, ich strebe nach Perfektionismus, aber ich merke, dass es das einfach nicht gibt. Ich merke es immer mehr und mehr und mehr. Und damit wir nach den Prüfungen nicht komplett wie soll ich das sagen, K.O. sind, sollten wir erstens frühzeitig anfangen zu planen, uns an den Plan halten und halt auch dementsprechend frühzeitig lernen. Denn wenn wir das wirklich hinbekommen, dann bekommen wir auch ein schönes Resultat und am Ende müssen wir auch gar nicht mal so viel lernen. Denn derjenige, der jeden Tag 5 Stunden lernt für 5 Monate, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein besseres Ergebnis erlangen, als derjenige, der 1 Monat jeden Tag 8 Stunden lernt. Macht die Mathematik, haben wir gerade gemacht, wir haben es gesehen. Und vergesst nicht, dass auch während den Prüfungen ihr das Recht darauf habt, andere Sachen zu machen. Legt die Uni nicht in den Mittelpunkt von eurem Leben, weil es wird euch irgendwann, es wird dazu führen, dass ihr einfach, ich will nicht Burnout sagen, aber dass ihr wirklich so ausgelotet seid, dass ihr einfach nicht mehr könnt, so, dass ihr K.O. seid, weil am Ende des Tages ist es so, wie wenn ihr jeden Tag Spaghetti essen würdet. Ein Tag geht, 1 Monat geht, 6 Monate, ja, kann man machen, aber wenn du 1 Jahr Spaghetti isst, ist dann auch nicht mehr lustig. Alles in allem bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ich hoffe, dass ich den Kreis perfekt schließen konnte, dass das alles Sinn gemacht hat, was ich gesagt habe. Ich werde euch die Studie von Samantha Liu auch unten, ich werde den Link versuchen da einzufügen. Wenn ich den Link nicht einfügen kann, dann werde ich einfach den Titel dahin schreiben und dann könnt ihr Copy-Paste machen und das so mal durchlesen. Ist auch ganz interessant gewesen. Und mich würde es wirklich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet und mir auch auf Instagram folgen würdet, alenas.blooming.mind. Dankeschön, da werde ich jetzt inshallah auch aktiver sein, das ist auch ein Ziel, was ich mir vorgenommen habe nach den Prüfungen. Ja, und wir sehen uns dann nächste Woche mit einer neuen Episode. Peace out.